Ich glaube an den Heiligen Geist, bekennen wir im dritten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, ein Glaubensbekenntnis, das alle Christen weltweit eint. Ich glaube an den Heiligen Geist. Da fragen sich sicherlich einige, der Heilige wer? Geist, kann man in unserer modernen, aufgeklärten Welt wirklich an einen Heiligen Geist glauben? Heiliger Geist, wer ist das eigentlich oder was ist das eigentlich? Und so sind um diese Person des Heiligen Geistes ranken sich viele Fragen, Mythen, Unsicherheiten. Viele Diskussionen werden geführt über das Wesen, über das Wirken des Heiligen Geistes, über das Verständnis des Heiligen Geistes. Und genau deshalb haben wir in diesem Jahr, in dieser Bibelwoche gerade ihn zum Thema gemacht. Der Heilige Geist, Wesen und Wirken. Und Ziel ist es, dass wir uns mit der Person Heiliger Geist beschäftigen. Und ich wünsche uns alle und uns als Gemeinde und jeden Einzelnen persönlich, dass Gott uns reich segnet, wenn wir uns mit diesem Thema, mit der Person Heiliger Geist auseinandersetzen, dass wir vielleicht auch zu einer neuen, zu einer vertiefteren Erkenntnis kommen über den Heiligen Geist. In der Dogmatik, in der Disziplindogmatik, in der Theologie, da ist die Unterdisziplin Pneumatologie zu verorten. Und Pneumatologie, das ist im Grunde genommen die Lehre vom Heiligen Geist, beschäftigt sich also um diese Frage, das Wesen und das Wirken des Geistes. Ich muss auch, glaube ich, weiterklicken. Hier haben wir zunächst einmal einen kleinen Überblick über das, was uns heute erwartet. Das ist also das, was wir heute Abend machen werden, eine kurze Einleitung. Dann geht es um die Frage, was ist Geist überhaupt, eine Definition zu finden oder zumindest so irgendwie diese Bedeutung des Wortes Geistes so ein bisschen zu erfassen. Dann geht es um die Frage der Aktualität. Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Wir werden uns ein wenig mit einigen Engführungen zum Heiligen Geist beschäftigen. Dann geht es heute Abend schwerpunktmäßig um die Frage, wer ist der Heilige Geist? Also um das Wesen des Geistes. In den nächsten Abenden werden wir uns auch darum beschäftigen, was tut der Heilige Geist? Also das Wirken des Geistes, aber heute eine Personenbeschreibung sozusagen. Wer ist der Heilige Geist? Und dann ganz zum Schluss möchte ich das gerne zusammenfassen mit dem Hauptanliegen des Heiligen Geistes und der Fülle des Geistes, bevor wir dann zum Schluss kommen. Und vielleicht noch einmal weiter, bitte. Genau, da war ich stehen geblieben. Die Lehre vom Heiligen Geist, die sogenannte Pneumatologie, ist also eine Unterdisziplin der Dogmatik. Die Dogmatik, grob übersetzt oder grob beschrieben, ist die Lehre, ist christliche Lehre. Die Lehre vom Christentum, vom christlichen Glauben. Und darunter fällt dann natürlich auch die Pneumatologie als eine Unterdisziplin, dass man sich mit dem Wesen und Wirken des Heiligen Geistes beschäftigt. Pneuma, übersetzt aus dem Griechischen, ist Geist und Logie ist die Lehre des Geistes. Daher auch dann der Begriff dazu. Das, was wir über Gott wissen, hat Gott selbst offenbart. Das ist eigentlich die Grundprämisse. Wir wissen nicht mehr als das, was Gott selbst über sich selbst offenbart hat. Wir wissen nur so viel, wie viel er von sich selbst preisgegeben hat. Dass er also so Stück für Stück den Vorhang gelüftet hat und mehr von sich preisgegeben hat. Und deshalb sprechen wir auch in der Theologie von der sogenannten Heilsgeschichte, weil Gott sich in der Geschichte fortschreitend offenbart hat. Stück für Stück beginnt im Alten Testament immer mehr durch die Propheten, durch Wunder, durch Visionen, schließlich im Neuen Testament durch Christus. Wir selbst wären nie darauf gekommen. Wir sind immer darauf angewiesen, auf die Selbstoffenbarung Gottes. Und aus diesem Grundsatz leiten wir ab, dass wir auch über den Heiligen Geist nur so viel wissen, wie der Heilige Geist über sich selbst preisgegeben hat. Der Heilige Geist ist ein Geistwesen, wir können ihn also nicht sehen. Er ist sozusagen substanzlos, keine Materie. Das heißt, wir können im Grunde genommen nur das von ihm wissen, was er tut, wie er handelt. An seinem Wirken erkennen wir und nicht an seinem Aussehen. Über Jesus zum Beispiel haben wir eine, zumindest im Neuen Testament, recht ausführliche Personenbeschreibung. Wir wissen zwar nicht genau, wie er ausgesehen hat, aber wie er umgegangen ist mit den Menschen, was er gelehrt hat und so weiter, da ist Gott für uns fassbar geworden. Der Heilige Geist ist unfassbar. Wir können ihn nicht ergreifen, wir können ihn nicht packen. Wir wissen also nur das über ihn, was wir über sein Handeln wissen, was wir in seinem Handeln sehen. Und deshalb sind auch die Quellen der Erkenntnis, oder hier haben wir das auch schön in dem 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 10 und 11, schön auf den Punkt gebracht. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und unsere Erkenntnis über den Heiligen Geist beruht auf dem, was er selbst über sich preisgegeben hat. Einmal in der Selbstoffenbarung, einmal in dem, was wir in der Bibel lesen über den Heiligen Geist. Dort wird uns viel berichtet. Und natürlich in unserem eigenen, persönlichen, subjektiven Erleben des Heiligen Geistes. Dass also der Heilige Geist in uns wohnt, uns ganz ausfüllt, uns verändern möchte. Und jeder erlebt den Heiligen Geist somit auch auf seine eigene, persönliche Weise. Und aus diesen drei Quellen sozusagen erschließen sich uns dann das, was wir über den Heiligen Geist wissen. Über die Selbstoffenbarung Gottes im allgemeinen Sinne, also das, was Gott in der Geschichte handelt und tut, in dem, was wir in der Bibel lesen, und jeder Einzelne persönlich, wie er den Heiligen Geist als Gegenwart Gottes in sich selbst erlebt. Ich möchte nun gerne zu einigen Definitionen kommen. Zum Geist, zum Wortfeld Geist allgemein, und da unterscheiden wir ganz grob zwischen Geist und Materie. Geist und Materie, das sind im Grunde genommen die beiden Elemente, die Grundelemente, die unser ganzes Leben bestimmen. Wo der Geist fehlt, bleibt tote Materie. Und da sehen wir, wie sehr Geist und Materie zusammengehören. Wir sehen das ganz lebensnah in unserem eigenen Leben. Ein Mensch, der stirbt, hat seinen Geist aufgegeben und zurück bleibt sozusagen sein Überrest, die Hülle, tote Materie. Ohne Geist bleibt tote Materie. Und die Materie lebt eigentlich nur, weil sie von einem Geist, wie immer man diesen Geist fassen möchte, beseelt ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist Geist überhaupt? Diese Frage wurde schon in der Antike von Philosophen viel diskutiert. In der Kirchengeschichte haben sich Menschen den Kopf zerbrochen. Was ist Geist? Und in der Philosophie hat man da unterschiedliche Antworten darauf gefunden. Man spricht vom Geist als die gestalterische Kraft der Welt, als das Ordnungsprinzip des Universums, als das höchste Weltwesen, als eine Art Gott. Im Deutschen denken wir bei dem Wort Geist an immaterielle Wesen, also substanzlose Wesen, an irgendwelche Geister, an irgendwelche Gespenster, Huibu und so weiter. Geist verbinden wir auch mit Verstand, mit der Vernunft. Ja, wir unterscheiden zwischen Leib und Geist, also der Geist, der in mir wohnt, der meinem Leib sozusagen das Leben einhaucht. Wie auch immer man Geist allgemein fassen möchte, Anfang des letzten Jahrhunderts ist im Denken der Menschen eine Revolution eingesetzt, als Wissenschaftler nämlich zu der Erkenntnis gekommen sind, dass Materie nichts Statisches ist, nichts Totes ist, sondern Energie ist. Energie, die durch irgendeine Art Geist die Materie lebendig macht. Geist und Materie gehören eng zusammen. Eine neue Stufe der Erkenntnis, gerade so im spirituellen Bereich, brachte dann die New Age-Bewegung. Da kam dann auch irgendwie so eine neue Offenheit für das Thema Geist, für Spiritualität auf. Und man verstand in der New Age-Bewegung, versteht man den Geist als die ganze Welt, als das die ganze Welt beseelende Element, das überall und in allem ist. Die ganze Welt, alles, was wir uns vorstellen können, ist von diesem Geist beseelt. Und man muss also nur diese Welt sozusagen anzapfen, um an diese spirituellen Kräfte des Universums angeschlossen zu werden, um dann auch irgendwie diese Spiritualität zu erfahren. Und so erleben wir, dass da grundsätzlich eine neue Offenheit ist für den Geist, ohne wirklich zu wissen, was ist das eigentlich? Ich möchte gerne das hier Ergebnis offen belassen, zumindest diese allgemeine Frage nach dem Geist, weil es dann doch sehr ins Detail gehen würde. Soweit also ganz allgemein mal von verschiedenen Seiten beleuchtet, was Geist ist. Davon zu unterscheiden ist der Heilige Geist, um den es heute geht. Der Heilige Geist, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, wie er in unserem eigenen Leben als Christ zur Wirkung kommt, zur Entfaltung kommt. Und wenn wir uns den biblischen Befund anschauen, im Alten Testament finden wir für den Geist, den Heiligen Geist, den Terminus Ruach. Also im Alten Testament wird der Geist als Ruach bezeichnet. Übersetzt bedeutet das so viel wie Geist, wie Wind, wie Atem. Und das Wort Ruach besitzt im Alten Testament ein ganz vielschichtiges Bedeutungsspektrum. Ich möchte nicht zu viel vorgreifen, weil Phil wird morgen also gerade über das Thema der Heilige Geist im Alten Testament sprechen, wird uns da einen Überblick geben, wie der Heilige Geist bereits im Alten Testament auch vorkommt. Trotzdem möchte ich gerne 4 Aspekte nennen. Dieses Wort hat von seiner etymologischen Urbedeutung, das heißt also von der Wurzel des Wortes, von dem, wo es herkommt, bedeutet es eine überraschende, heftige Luftbewegung. Eine überraschende, heftige Luftbewegung. Da ist Kraft im Spiel. Ja, wir stellen uns vor, ein Tornado oder ein Wind, ein Sturm. Das ist so im Grunde genommen die Grundbedeutung dieses Wortes Ruach. Davon abgeleitet dann die Grundbedeutung, wie sie im Alten Testament zu finden ist. Ich habe es gerade schon gesagt, Geist, Wind, Atem. Aber dabei bezieht es sich nicht direkt auf den Wind selbst. Also ich sage mal die Ursache dafür, sondern es geht mehr um die Kraft, die der Wind auslöst. Der Geist also als etwas Kraftvolles, als etwas Mächtiges. Dabei geht es nicht um die Frage, woher kommt die Kraft oder wohin geht die Kraft. Nein, es geht nur um die Kraft selbst, wie sie erlebt wird. Es ist alles sehr abstrakt. Es bleibt also rätselhaft, was sich dahinter verbirgt. Es ist nur sichtbar das, was der Heilige Geist oder der Geist selbst wirkt. Woher er kommt, wohin er geht, das bleibt rätselhaft, das beschreibt das Wort selbst nicht. Dann ein weiteres Bedeutungsspektrum im Alten Testament ist, dass Ruach sich auch auf den Menschen beziehen kann, also auf den menschlichen Geist, die Lebenskraft, das Gemüt, der Wille, der Geist des Menschen und so weiter. Also auch dafür steht das alttestamentliche Ruach. Und dann die theologische Bedeutung ist der Heilige Geist selbst oder aber das Pendant dazu, die okkulte Geisterwelt. Also auch die bösen Geister, die im Alten Testament erwähnt werden, werden unter anderem auch mit diesem Wort Ruach bezeichnet. Und so sehen wir also, es hat ein großes Bedeutungsspektrum schon im Alten Testament, aber wenn wir uns auf den Heiligen Geist selbst beziehen, dann bedeutet Ruach im Alten Testament tätige Kraft Gottes. Tätige Kraft Gottes oder aber auch die stürmische Realität Gottes. Es ist die wirkmächtige Gegenwart Gottes im Leben der Menschen, in der Natur, in all dem, was sichtbar ist, was Gott geschaffen hat. Wenn wir ins Neue Testament gehen, da finden wir dann den Begriff Pneuma. Wir haben das schon angedeutet gesehen in dem Wort Pneumatologie. In dem Begriff Pneuma bedeutet ebenfalls Geist, Wind, Atem. Und auch im Neuen Testament gibt es mehrere Bedeutungsspektren. Da ist einmal der Geist des Menschen, wie schon im Alten Testament. Da sind wiederum die bösen Geister. Da sind die Geister der Verstorbenen sozusagen, die Toten. Die Engel selbst können auch mit Pneuma bezeichnet werden. Das gibt es an manchen Stellen. Und dann natürlich der Heilige Geist selber, der Geist Gottes. Das also ganz kurz zum biblischen Befund, was diese beiden Wörter betrifft, die Termini, einmal Ruach im Alten Testament und Pneuma im Neuen Testament. Und da der Geist ja substanzlos ist, ja wie so ein grauer Nebel, wie ein Windhauch, den man spürt und irgendwie nicht greifbar ist, finden wir in der Bibel trotzdem bildhafte Ausdrücke für den Heiligen Geist. Vor allem im Neuen Testament finden wir das, dass der Heilige Geist mit dem Wasser verglichen wird, mit Feuer, mit dem Wind und mit der Taube. Die Taube, wir wissen das bei der Taufe von Jesus, dass die Taube vom Himmel herunterkommt. Also das sind dann die bildhaften Bezeichnungen für den Heiligen Geist, vor allem aber auch im Neuen Testament. Soweit mal zum biblischen Befund, wie da der Heilige Geist bezeichnet wird. Ich möchte nun weitergehen auf den Aspekt Aktualität und Engführung. Die Frage nach Wesen und Wirken des Heiligen Geistes haben eigentlich die Theologen immer schon beschäftigt. Die ganze Kirchengeschichte hindurch haben sie gerungen um das richtige Verständnis des Heiligen Geistes. Es gab erbitterte Diskussionen, es gab Streit, es gab Spaltungen wegen des Heiligen Geistes. Und wir können leider heute Abend nicht auf die ganze Kirchengeschichte, nicht auf die ganze Forschungsgeschichte eingehen. Trotzdem möchte ich ganz kurz auf die jüngere Geschichte eingehen, weil unsere jüngere Debatte, die wir oft in unseren Gemeinden haben über den Heiligen Geist, ganz stark von den sogenannten drei Wellen geprägt ist, von drei Geistereignissen oder Bewegungen des letzten Jahrhunderts. Und auf diese Wellen möchte ich ganz kurz eingehen, weil ich finde, es hilft uns einzuordnen, warum wir heute so ringen, auch in unseren Gemeinden zum Thema Heiliger Geist. Da ist einmal die Pfingstbewegung, die etwa 1905 aufgekommen ist in den USA, in Kalifornien und dann über Europa, dann auch schließlich nach Deutschland gekommen ist. Und wir wissen das oder wir erleben das ja auch in den vielen Pfingstgemeinden, die in dieser Bewegung entstanden sind. Es gibt in Deutschland den Bund der Pfingstkirchen. Und als dann also diese Bewegung auch nach Deutschland kam, da gab es ein großes Bedürfnis, eine große Sehnsucht, ebenfalls diese spektakulären Phänomene, die man dort in Kalifornien erlebt hat, ebenfalls zu erleben. Und es gab aber auch die Kritiker. Und aus den Reihen der Kritiker ist dann die sogenannte Berliner Erklärung entstanden, ist vielleicht ein spannendes und wichtiger Fakt. Berliner Erklärung, wenn euch das mal begegnet. Das ist also eine Erklärung gegen diese Bewegung. Da haben sich also viele evangelikale Gemeinden, die Evangelische Allianz damals auch zusammengetan, haben diese Berliner Erklärung verfasst gegen das schwärmerische Auftreten mit einer antipfingstlichen Haltung und haben dort dann diese Erklärung abgegeben. Die zweite Welle, die sogenannte charismatische Welle, circa 1960 entstanden, ebenfalls in Kalifornien. Irgendwie ist das so ein Ort, wo ganz viele Geistereignisse passiert sind und die dann nach Deutschland gekommen sind. Nicht mit dem Ziel, eigene Kirchen zu gründen übrigens. Die Pfingstbewegung hat eigene Gemeinden gegründet. Die charismatische Bewegung wollte erneuern, von innen heraus. Deshalb finden wir charismatische Erneuerungsbewegungen in allen Kirchen im Grunde genommen, in der katholischen, in der landeskirchlichen, in den Freikirchen. Überall kamen Erneuerungsbewegungen auf, die von innen heraus mehr Geistoffenheit, mehr charismatischen Einfluss erzeugen wollten. Die dritte Bewegung in den 80ern entstanden letztes Jahr, aus der sogenannten Gemeindewachstumsbewegung heraus, ebenfalls Kalifornien. Also alle drei Bewegungen haben ihre Quelle in Kalifornien. Das sind also so diese drei großen Bewegungen, die im Grunde genommen dazu geführt haben, dass wir heute noch immer diskutieren über das richtige Verständnis von den Geistesgaben zum Beispiel. Welche Gaben sind noch aktuell und welche nicht? Es hat sich mittlerweile alles beruhigt, die Fronten sind mehr oder minder geklärt und trotzdem ringen viele Menschen um das richtige Verständnis des Heiligen Geistes aufgrund dieser großen Bewegungen. Man muss sich wirklich vorstellen, diese haben weltweit gegriffen. Dort aus Kalifornien sind sie weltweit, auf die ganze Welt haben sie sich ausgebreitet und die pfingstlerische Bewegung ist die am schnellst wachsende Kirche weltweit. Und von daher kommt man an ihnen auch nicht vorbei und das prägt unsere Debatten heute. Diese Phänomene haben weltweit zu einer neuen Sehnsucht der Erneuerung geführt. Das Bedürfnis, auch vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Man wollte das auch erleben, wie das die Menschen erlebt haben, von wo es ausgegangen ist. Und viele Christen erkannten damals ihren eigenen geistlichen Mangel und haben sich so sehr nach der Kraft des Heiligen Geistes gewünscht, dass er mal so richtig reinfährt, mal so richtig eine Erneuerung bringt, alles mal auf den Kopf stellt, umkrempelt. Und ich finde, unabhängig davon, wie man diese drei Wellen bewerten soll, wie man sich da positioniert, die meisten Evangelikalen, die meisten Charismatiker sind sich darin einig, dass wir in unseren Gemeinden mehr geistliches Leben brauchen. Irgendwie mehr Offenheit für den Heiligen Geist. Wir brauchen diese Welle der Erneuerung, die uns vielleicht auch mal wachrüttelt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Und deshalb ist es meines Erachtens wichtig, dass wir, und ich bezeichne uns mal als eine eher vielleicht traditionelle Gemeinde, aber auch die charismatischen Gemeinden einander befruchten, in einer gesunden Weise, dass wir voneinander lernen. Es geht also nicht darum, aufgrund dieser Bewegungen, aufgrund dieser Phänomene, irgendwie eine anticharismatische Haltung einzunehmen. Nein, ich denke, auch wir müssen für das Wirken des Heiligen Geistes offen sein. Natürlich mit einer gesunden Kritik, dass wir auch theologisch arbeiten und in die Tiefe gehen und fragen, okay, was ist von der Bibel her haltbar und was nicht? Dennoch, und das ist auch meine Überzeugung, haben diese Bewegungen leider hier und da stellenweise auch zu Missbrauch geführt. Zu verkürzten Meinungen über den Heiligen Geist. Und deshalb möchte ich in einem weiteren Schritt auch mal über Engführungen sprechen. Da gibt es einmal die energetische Engführung. Da wird der Geist auf die Kraft degradiert sozusagen. Wenn wir in die Bibel schauen, klar, wir werden an ganz vielen Stellen lesen, der Geist ist Kraft. Das ist ja eine seiner Grundbedeutungen. Er wirkt kräftig, mächtig. Er ist als Kraft erfahrbar. Und die Kraft, die Christus in uns durch den Heiligen Geist gibt, ist für unser Christsein auch immens wichtig. Wir leben von der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist aber eine Gefahr darin, den Heiligen Geist auf diese Kraft zu beschränken. Er wird also zu so einer Art Kraftquelle degradiert, in der es nur um Power geht. Power-Evangelium kommt daher zum Beispiel, dass es nur um diese Krafterfahrungen geht, dass es nur um übernatürliche Phänomene geht. Wir kennen das vielleicht, wir haben vielleicht so diese Bilder auch vor Augen von Menschen, die plötzlich durch irgendeine Kraft umfallen, die fliegen, die ekstatisch sind, die irgendwie Energien erleben in ihrem Körper. Und diese persönlichen Erfahrungen, diese Krafterfahrungen werden dann oft zum Beweis, ja, zum Erweis eines christlichen Lebens gemacht. Das heißt, da, wo ich diese Kraft erlebe, da bin ich voll Heiligen Geistes und da, wo ich die Kraft nicht erlebe, da ist der Heilige Geist irgendwie nicht wirklich da. Man ist also angewiesen auf diese Krafterfahrungen. Sie sind der Beleg für das Wirken des Geistes im eigenen Leben und man kann sich vorstellen, was für ein Druck diese Meinung, diese Einstellung auslöst. Wenn man immer auf die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Sinne angewiesen ist, dass man irgendwelche übernatürlichen Kraftphänomene erleben muss. Es wird suggeriert, dass der Heilige Geist eine Art Krafttankstelle ist, bei der ich dann immer wieder neu hingehen kann und neu mit Power aufgeladen werden. Was ist aber, wenn ich mitten im Alltag stecke, wenn ich Defizite erlebe, wenn es mir gerade nicht gut geht? Ist der Heilige Geist dann fern von mir? Das wäre die Konsequenz von dieser Engführung. Und es führt dazu, wenn man so denkt, dass man getrieben ist von dieser Sehnsucht nach der immer wieder neuen Erfüllung mit dieser Kraft, diesem Erleben der Kraft, dass man immer wieder auch irgendwie zwanghaft nach diesem Phänomen, nach dieser Kraft sucht. Man strebt danach. Und die Folge ist, dass man vielleicht Phänomene erlebt, aber die nicht immer vom Heiligen Geist geleitet sind, sondern die irgendwie menschliche Suggestion oder durch irgendwelche Manipulationen hervorgerufen sind. Und die Ursache ist dann in dem Moment nicht der Heilige Geist, sondern es sind irgendwelche menschengemachten Phänomene. Und da merken wir, es ist ganz schwierig zu unterscheiden zwischen dem, was wirkt der Heilige Geist, was sind vielleicht menschliche Phänomene, und dann kommt noch ein dritter Bereich dazu, das ist der okkulte Bereich. Denn Gott weiß, denn der Feind, der Satan weiß, Gott zu imitieren, auch durch solche Phänomene. Es gibt durchaus Schnittmengen zwischen diesen drei Bereichen. Und ich denke, die Bibel gibt uns da auch eindeutige Hinweise, wie man den Heiligen Geist prüfen kann oder die Phänomene, die man erlebt. Und zwar da, wo es eindeutig eine Frucht des Geistes ist. An den Früchten wird man euch erkennen, heißt es. Einen zweiten Aspekt finden wir in der Gabe der Geisterunterscheidung zum Beispiel. Deshalb ist diese Gabe auch so wichtig zu unterscheiden, was ist vom Geist gewirkt und was sind vielleicht irgendwelche menschlichen Phänomene, was sind vielleicht sogar okkulte Phänomene. Dieser Zwang nach den immer wiederkehrenden Erfüllungen, diesen Phänomenen, diesen Krafterfahrungen, führt dazu, dass man irgendwie auch ein Vakuum hat und die betreffende Person, die betreffenden Personen können dann irgendwann kaum mehr unterscheiden zwischen dem, was wirklich geistgewirkt ist und was vielleicht irgendwie durch Suggestion, durch Manipulation hervorgerufen wird. Und Siegfried Großmann schreibt dazu, ich möchte das gerne vorlesen: Wenn daraus ein ständiger Kreislauf entsteht, entstehen erhebliche Gefahren. Auf längere Sicht kostet das suggestive Erzeugen von geistlicher Emotion und Ekstase viel Kraft. Und weil sich nach solch einem Erlebnis nicht die gewünschte Neubelebung einstellt, versucht der Betroffene, die Erfahrung möglichst schnell zu wiederholen. Und so kommt er zu der Überzeugung, dass man noch mehr von der Erfüllung mit dem Geist brauche. Es entsteht die klassische Voraussetzung für ein Suchtverhalten, das man in den letzten Jahren in der charismatischen Bewegung immer häufiger entdecken konnte. Und dann in Ermangelung eines dafür bereits bestehenden Begriffes bezeichnet er dieses Suchtverhalten Powersucht. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn man den Geist Gottes, den Heiligen Geist, nur auf diese Kraft degradiert. Die Frage, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen, wie kann ich diese Kraftphänomene spüren, ist eigentlich eine falsche Frage. Die richtige Frage muss lauten, wie kann der Heilige Geist mich bekommen und gebrauchen? Und da ist es verkehrt worden. Ich komme zur zweiten Engführung, die sogenannte charismatologische Engführung. Und bei dieser verkürzten Meinung wird der Heilige Geist auf seine Gaben beschränkt. Wir kennen das vielleicht selber, das geht mir auch so. Wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken, dann denken wir am ehesten über die Gaben, die er uns gibt. Die Gaben, die er uns gibt, die wir verwenden sollen. Und es entsteht dann manchmal auch der Eindruck, dass es das Hauptanliegen des Heiligen Geistes sei, Gaben zu verteilen an die Empfänger, damit sie durch den Heiligen Geist gewirkt diese Gaben gebrauchen. Der Heilige Geist wird dann als eine Art Gabenspender verstanden. Und genau das war zum Beispiel das Problem der Korinther. Wenn wir uns den Korintherbrief durchlesen, dann lobt Paulus die Korinther dafür, dass sie reich an Gaben sind. Er freut sich mit ihnen, dass in ihren Gemeinden so viele Gaben vorhanden sind und diese auch gelebt werden. Und dennoch kritisiert er sie scharf, weil die Korinther fleischlich gesinnt sind, weil sie sich benehmen wie unmündige Kinder und ihr geistlicher Zustand ist eigentlich katastrophal. Ja, da sind Sünden zu finden, die sind schlimmer als das, was man bei den Heiden findet. Und bei den Korinthern, und das ist ein ganz eindrückliches Beispiel, zeigt sich also, man kann vom Heiligen Geist begabt sein und doch fleischlich gesinnt sein. Man kann die Gaben verwenden und trotzdem in Sünde leben, ein verwerfliches Leben leben, das nicht dem Willen Gottes entspricht. Sie sind reich an Gaben, missbrauchen sie aber zu ihrer eigenen Ehre, um damit zu protzen, damit zu prahlen, statt sie in Liebe für andere, für die Gemeinde, für andere Menschen einzusetzen. Und bei dieser Engführung meint man dann, die Gaben, die ich erhalten habe, die ich auslebe, die ich einbringe, sind ein Indiz für ein geisterfülltes Leben, aber das stimmt so nicht. Es sind nicht die Gaben, die einen verändern, es ist der Heilige Geist selbst, der es tut. Wenn man also den Heiligen Geist ausklammert und sich nur auf seine Gaben konzentriert, dann bekommt unser geistliches Leben eine Schieflage. Es geht vielmehr um die ethischen Konsequenzen unseres Lebens. Die Früchte des Geistes, das sind die ethischen Konsequenzen unseres Lebens, haben eine viel höhere Priorität und stehen damit über dem charismatischen Element, also über den Gnadengaben. Die Ethik, unser Lebenswandel und dass man sich dem Heiligen Geist aussetzt, dass er einen erfüllt und verändert, haben eine höhere Priorität als die Gaben, die ich erhalten habe und die Gaben, die ich einsetze. Und so schreibt J.L. Packer: Ich behaupte nun, jede Haltung, die die Gaben des Geistes für wichtiger erachtet als die Frucht des Geistes, ist geistlich verdreht und bedarf der Korrektur. Jede Haltung, die die Gaben des Geistes für wichtiger erachtet als die Frucht des Geistes, ist geistlich verdreht und bedarf der Korrektur. Die Frucht des Geistes muss von der Priorität höher stehen als die Gaben des Geistes. Das ethische Leben ist wichtiger als die Gaben, die ich einsetzen kann. Eine dritte Engführung, das ist die anticharismatische Engführung. Und dahinter verbirgt sich die Meinung, dass die Gaben eigentlich aufgehört haben zu wirken heute. Dass der Heilige Geist mit seinen Gaben heute nicht mehr wirksam ist. Zumindest mit drei oder auf drei Gaben bezieht man sich da. Das ist die Gabe der Erkenntnis, der Prophetie und der Glossolalie, also der Zungenrede. Und die anticharismatische Engführung besagt also, dass diese drei Gaben heute keine Relevanz mehr für uns haben. Und man beruft sich da auf 1. Korinther 13, 8 bis 10. Die Liebe hört niemals auf. Wenn auch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und das wird so als Beleg genommen. Und dann heißt es weiter, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber das Vollkommene kommen wird, dann wird das Stückwerk aufhören. Und hier wird das Vollkommene gleichgesetzt mit der Fertigstellung des neutestamentlichen Kanons. Das Vollkommene wird so interpretiert, dass als der Kanon, das Neue Testament sozusagen fertig geschrieben war, da haben diese drei Gaben aufgehört. Die Gabe der Prophetie, der Zungenrede und der Erkenntnis. Wenn wir aber dann in den Kontext schauen, zwei Verse weiter, da lesen wir in Vers 12, denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem undeutlichen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, genau wie ich erkannt bin. Paulus definiert das Vollkommene völlig anders mit dieser Wendung von Angesicht zu Angesicht. Und das bezieht sich auf Gott. Das bezieht sich darauf, wenn ich Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen werde, irgendwann mal bei ihm in der neuen Welt. Die anticharismatische Haltung ist geprägt von dem Missbrauch der Charismen in manchen Kreisen. Das ist so eine so eine Anti-Haltung gegen die Phänomene, die manche Menschen erlebt haben, die manche als eine gewisse Überforderung auch erlebt haben. Dahinter steckt Angst, eine Unsicherheit vor diesen schwärmerischen Phänomenen und die Ablehnung von Missbrauch. Und dann werden diese Phänomene, sei es Prophetie, sei es Glossolalie, die Zungenrede, sei es die Weissagung, die Erkenntnis, werden dann oft bewertet als Wirkungen von dem Geist von unten, also von dem Gegenspieler Gottes sozusagen. Und ich denke, hier haben wir wirklich eine sehr verkürzte Meinung über den Heiligen Geist. Ja, man muss wirklich sagen, es hat Missbrauch gegeben und den wird es auch heute noch geben, aber das darf nicht zu einer anticharismatischen Haltung führen. Das darf mich nicht dazu führen, dass ich gewisse Gaben zulasse und andere ablehne. Der Missbrauch hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Soweit vielleicht zu den Gefahren und Engführungen, mit denen wir uns oft beschäftigen müssen. Es geht darum, nicht einseitig zu werden, sondern die ganze Fülle des Heiligen Geistes zu erfassen, zu erkennen und auch in unseren Gemeinden, in unserem Leben wirksam werden zu lassen. Wir werden uns also in den nächsten Tagen darum bemühen und beschäftigen über die Frage, was tut der Heilige Geist, also über das Wirken des Heiligen Geistes. Aber heute geht es jetzt dann weiter mit der Frage, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Wer ist das? Haben wir eine Personenbeschreibung von ihm in der Bibel? Und da möchte ich jetzt gerne eingehen, das Wesen des Heiligen Geistes. Dem biblischen Befund nach tritt der Heilige Geist personenhaft in Erscheinung. Wir haben ganz viel von Kraft gelesen. Wir haben darüber nachgedacht, dass der Heilige Geist substanzlos ist, also nicht greifbar ist, keine Materie ist. Und da ist es schwer, uns vorzustellen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wir haben vielleicht eher irgendwie so was Vages, irgendwie eine allgemeine Kraft, irgendeinen schwarzen Nebel vor Augen, aber es ist schwer uns vorzustellen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird der Heilige Geist eindeutig als Person definiert. Er ist nicht nur Kraft, ja, er ist Kraft, denn er wirkt kraftvoll, aber er ist auch eine Person, ein handelndes, ein personales Subjekt. Und woran wird das Personale deutlich? Zum einen an der personalen Bezeichnung. Er wird angesprochen als der Herr. In 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr, der Kyrios. Er wird von Jesus bezeichnet als der Beistand, als der Tröster, der Parakletos, den er senden wird. In Johannes 14, Vers 16 können wir das nachlesen. Das heißt, er hat also eine personale Bezeichnung. Dann als zweiten Aspekt, er hat wesentliche Eigenschaften einer Person. Er hat einen Willen, er hat Denkvermögen, er hat Wissen, Weisheit, Erkenntnis. Er spricht, er hat Sprache und auch Liebe steht für ihn. Habe ich das nicht aufgeschrieben? Oh, ich dachte, ich hätte das. Ah, nee. Also er hat Wille, Denkvermögen, Wissen, Sprache, Liebe. All das sind Eigenschaften einer Person. Kein neutrales Etwas, irgendwas Nebulöses, sondern tatsächlich eine Person. Der Heilige Geist handelt wie eine Person. Er lehrt, er erinnert, er gibt Zeugnis, er überführt, er leitet, er redet. Er ruft zum Dienst, er sendet aus. Er verwehrt gewisse Handlungen, also stoppt vor gewissen Handlungen. Er vertritt uns im Gebet vor Gott, dem Vater. Dann kann er wie eine Person behandelt werden. Man kann ihn belügen, man kann ihn versuchen, man kann ihm widerstreben, man kann ihn betrüben, man kann ihn schmähen, ihn lästern, ihn anrufen und so weiter. All das steht im Grunde genommen für das personale Dasein des Heiligen Geistes. Das zweite, was wir über den Heiligen Geist lesen, ist, dass er Kraft und Macht ist. Und da habe ich ja eingangs schon einiges zu gesagt, deshalb muss ich hier nicht weiter ausholen. der Heilige Geist, zum Wesen des Heiligen Geistes gehört, dass er Kraft ist, dass er kraftvoll wirkt. Von ihm geht Kraft aus in der Natur, in den Menschen. Mit seiner Kraft überführt er Menschen, er ergreift Besitz von den Menschen, er erfüllt sie, er begabt sie, befähigt sie, all das mit seiner Kraft. Als weitere Wesensbeschreibung kommt hinzu, dass er Herr und Tröster ist. Herr Kyrios, Tröster Parakletos, auch das habe ich eben bereits schon erwähnt. Er wird als Herr angesprochen und ist der Beistand sozusagen, den Christus uns geschickt hat, als er zurückgegangen ist zum Vater. Und somit könnte man sagen, dass die Sendung des Trösters, des Parakletos, im eigentlichen Sinne die Rückkehr Jesus ist zu seinen Jüngern. Denn Jesus ist im Heiligen Geist gegenwärtig, in uns. Es ist fast austauschbar, fast synonym zu verwenden, diese Redewendung, dass der Heilige Geist in uns oder Christus in uns ist. Denn der Heilige Geist ist im Grunde genommen derjenige, der Christus hier bei uns gegenwärtig macht. Dann als weitere Wesensbeschreibung kommt hinzu, dass der Heilige Geist selbst Gott ist, denn er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig und er ist die Wahrheit. Und all das sind Eigenschaften Gottes. Dann kommt hinzu, dass er einer von drei Personen Gottes ist. Da geht es um die Trinität. Und so, wenn wir dann in die Bibel schauen, dann werden wir ganz oft diese Begriffe Geist Christi und Geist Gottes lesen. Oder auch anders, der Geist des Sohnes und so weiter. Wo also Gott der Vater oder Gott der Sohn eng mit dem Heiligen Geist verknüpft sind. Das ist die trinitarische Beziehung, die trinitarische Einheit zwischen den drei Personen Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir also auf diese Beziehung zwischen dem Geist Gottes, also zwischen dem Heiligen Geist und Christus schauen, dann fällt uns Zweifaches auf im Neuen Testament. Zum einen ist Christus selbst Träger des Geistes, er ist geistgeleitet. Und da denken wir an die Szene, als der Heilige Geist herabkommt und ihn salbt sozusagen, ihn erfüllt mit dem Heiligen Geistes. Christus ist der mit dem Geist gesalbte Messias. Der Geist befähigt Christus zum messianischen Wirken. Christus ist in seinem irdischen Dasein auf das Wirken des Geistes in ihn angewiesen. Ohne den Geist kann er messianisch nicht wirken. Und da sehen wir diese enge Verknüpfung zwischen dem Heiligen Geist und dem Sohn. Dann ist aber gleichzeitig Christus auch der Entsender des Geistes. Ja, er tauft mit Wasser und mit dem Heiligen Geist. Er sendet den Heiligen Geist aus. Ich werde euch den Tröster, den Parakletos schicken. Und so sehen wir also in diesen beiden Aspekten sowohl Christus als der Geistträger, der Geistgeleitete, als auch der Geisttäufer, der Entsender des Geistes, haben eine enge Verbindung. Und darin wird die trinitarische Einheit sich deutlich. Dann lesen wir auch vom Geist Gottes, Geist des Vaters, an ganz vielen Stellen, auch im Alten Testament. Und wie der Vater den Sohn sendet, genauso sendet auch genauso sendet er auch den Heiligen Geist. Das heißt, auch Gott, der Vater, sendet seinen Heiligen Geist aus. Und schließlich wirkt er durch den Geist die Zugehörigkeit zu Gott, die Gewissheit der Gotteskindschaft, die angstfreie Anbetung als Abba, als Papa. Der Geist also als derjenige, der zwischen uns und Gott vermittelt, die Teilhabe am Leiden Gottes und an dem Erbe der Herrlichkeit. Und der Geist wird dann auch als Angeld bezeichnet, als unser Angeld, das uns die Gewissheit gibt, dass wir irgendwann bei Gott sein werden in seiner Herrlichkeit. Und so finden wir diese Bezeichnungen, der Geist des Sohnes, der Geist des Vaters, immer wieder, und die machen diese trinitarische Einheit deutlich. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist gehören eng zusammen, untrennbar. Und es geht eigentlich so weit, dass man sagen könnte, dass eine Aussage über den Heiligen Geist zugleich immer eine Aussage über den Sohn oder den Vater sind, weil sie eins sind. Ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen. Wir haben die trinitarische Einheit und dann der Heilige Geist als Person der Trinität. Und wir finden also in der Bibel ganz viele Verse, die also auch diese Trinität zum Ausdruck bringen, wo alle drei Personen gleichzeitig genannt werden. In einem Vers. Ich möchte gerne einen vorlesen, einen ganz bekannten. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hier sehen wir diese Trias, die Trinität aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt noch weitere sogenannte trinitarische Formulierungen. Und es gibt auch ganz unterschiedliche Theorien, wie man diese drei Personen in einem Gott verstehen kann und soll, wie man diese drei Personen in einem zuordnen kann. Wir haben leider nicht die Zeit, uns mit all diesen Theorien zu beschäftigen. Dennoch möchte ich gerne eine Grafik uns noch zeigen, die das vielleicht ein wenig verdeutlicht. Vielleicht kennen einige diese Grafik auch. In dieser Grafik sehen wir, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist und der Heilige Geist Gott ist. Wir sehen gleichzeitig, dass der Vater nicht der Sohn ist und der Sohn nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist nicht der Vater ist. Es ist ein Rätsel. Wir werden dieses Rätsel wohl nie begreifen, wie das zu verstehen ist. Es ist ein Gott. Es ist eine monotheistische Religion sozusagen, die sich aber in drei sozusagen Personen, Seinsweisen, es wird auch dann oft als Hypostasen offenbart. Weil der Personenbegriff ist etwas schwierig in dem Kontext, weil nämlich uns dann der Vorwurf gemacht wird, ihr seid keine Religion, die monotheistisch ist, sondern ihr seid polytheistisch. Ihr habt ja drei Götter. Und deshalb ist der Personenbegriff in dem Kontext etwas schwierig und trotzdem finde ich, ist es wichtig, das so deutlich zu machen. Es sind drei Personen, die unterschiedliche Aufgaben haben und trotzdem ist es ein Gott. Es wird manchmal der Versuch gemacht, dieses Rätsel mit H2O zu erklären, das Element Wasser, ja, das also auch drei Erscheinungsweisen hat. Wir kennen Wasser gasförmig, flüssig und gefroren. Man versucht, sich damit zu behelfen, das so zu erklären, aber wir werden wahrscheinlich die Tiefe dieses Rätsels nie wirklich begreifen können. Soweit zum Wesen des Heiligen Geistes. Wer ist er eigentlich? Zum guter Letzt möchte ich noch gerne einmal auf den Punkt bringen, was das Hauptanliegen des Heiligen Geistes ist. Und wir lesen es schön eigentlich in Johannes 16, Vers 13 und folgende. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das wird er sagen und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn vom meinen wird er es nehmen und euch mitteilen. Und ich habe ganz bewusst diesen Abschnitt auch schwarz hinterlegt. Derselbe wird mich verherrlichen. Und ich glaube, das ist das Hauptanliegen des Heiligen Geistes in unserer Welt. Es geht darum, dass der Heilige Geist Christus verherrlicht. Hier bei uns. Christus groß macht. Auf ihn hinweist. Und ich habe da ein schönes Bild auch dazu gelesen. Der Heilige Geist ist im Grunde genommen so etwas wie ein Strahler. Ein Strahler, der eigentlich so eher unscheinbar ist. Und wir lesen ja hier, dass er nichts von sich selbst aus tun wird, sondern er ist im Auftrag da und er verherrlicht Christus. Und wie so ein Strahler zum Beispiel hier unser schönes Gebäude anstrahlt, so macht der Heilige Geist Christus groß in dieser Welt. Er ist im Grunde genommen derjenige, der Christus anstrahlt und ihn groß macht. Das ist sein Hauptanliegen. Mit all den anderen Aufgaben und Funktionen, die er wahrnimmt, die aber immer dieses eine Ziel haben, Christus in der Welt groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Und so möchte ich zum Schluss noch einmal die Fülle des Heiligen Geistes mit einer Grafik darstellen. Und ich denke, das kann man hier eigentlich ganz schön auch erkennen, was das Wesen des Heiligen Geistes ausmacht, seine Fülle und auch sein Wirken. Und ich habe diese Grafik freundlicherweise von meinem Dozenten herauskopiert. Und ich finde, das ist so hilfreich, das auch mal bildhaft dann auch zu sehen. Der Heilige Geist hat als höchstes Ziel, und das habe ich eben auch schon genannt, Christus zu verherrlichen. Und das tut er mit seiner Kraft, indem er also kraftvoll, wirkmächtig wirkt in uns, in unserer Welt. Das tut er durch sein veränderndes Wirken, sozusagen durch die Frucht, die er wirkt in uns. Das tut er durch die Gaben, die er austeilt, zur Auferbauung der Gemeinde, zur Auferbauung der Geschwister untereinander. Das tut er durch die Leitung, durch das pädagogische Wirken, dass er also mit uns unterwegs ist in unserem Christsein, uns korrigiert, ermahnt, ermutigt, tröstet. Und das könnte man vielleicht sagen, sind so die vier Bereiche, die Säulen sozusagen des Wirken des Heiligen Geistes, seine Kraft, seine Frucht, seine Gaben und Leitung. Und ich denke, auch hier wird schön deutlich, wenn man sich auf eine Sache konzentriert und eine Sache extra betont und andere Dinge ausklammert, dann bekommt das alles eine Schieflage. Das sind dann diese verkürzten Meinungen, diese Engführungen. Wenn man sagt, die Kraft des Heiligen Geistes, das ist das Wichtigste, dann werden wir den Geist nicht in seiner Fülle erleben. Wenn wir sagen, die Gaben sind das Wichtigste, dann werden wir den Heiligen Geist nicht in seiner Fülle erleben. Ich würde den Abend gerne noch abschließen mit einem Gebet. Herr, danke, dass du uns deinen Tröster gesandt hast, der bei uns ist und dessen Hauptanliegen es ist, dich, Jesus Christus, groß zu machen. In dieser Welt, in unseren Gemeinden, in uns selbst. Und ich bitte dich für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, dass wir uns darauf einlassen können, mehr und mehr, dass der Heilige Geist Raum bekommt, bei uns zu wirken, so wie es ihm zusteht, dass er mit seiner ganzen Fülle anwesend sein kann und nicht in verkürzter, in eng geführter Weise. Ich bitte dich, Herr, dass du uns darin reich segnest, dass wir da, wo wir es bedürfen, Erneuerung erfahren, dass wir da, wo es bedürfen, du uns klar machst, was unsere Gaben sind. Herr, dass wir aber auch erleben, dass du ein kräftiger Gott bist, ein wirkmächtiger Gott bist, der auch mitten im Alltag in uns wirkt und uns hilft, gerade da, wo wir vielleicht Hilfe brauchen. So bitte ich dich, dass du uns segnest. Herr, bewahre uns, wenn wir nun von hier gehen. Geh du mit uns in diesen Abend, in die Nacht. Und sei du bei uns. Amen.